Halleluja. Ich habe mir gefragt, wie machst du das jetzt? Jetzt hast du viele neue Leute, die das im Vorfeld das nicht mitbekommen haben. Wie kannst du das so zusammenfassen, dass jeder das bekommt, was Gott geben möchte? Es ist kein Problem, dass ihr nicht da wart. Bitte versteht mich nicht falsch, das soll keine Watsche sein oder so, sondern es ist eine echte Frage. Weil Gott ist so fähig, er findet uns dort, wo wir sind und segnet uns mit das, was er für uns hat. Und ich denke, so wie bei diesem Gleichnis, wo die Arbeiter da waren und eine wurden morgens in der Früh geholt, die hatten eigentlich den ganzen Tag diese wunderbare Vorrecht, an den Weingarten zu arbeiten. Die haben natürlich nachher geklagt. Die anderen, die nur eine Stunde arbeiten konnten, die dürften nur eine Stunde lang hier im Weingarten arbeiten. Die dürften nicht diese ganze Tagesentwicklung mitbekommen. Die haben vieles verpasst, aber die Belohnung war das Gleiche. Also, seid ermutigt. Ihr habt was vielleicht verpasst, aber ihr bekommt die volle Ladung von Gott heute. Das ist gute Nachricht. Es geht darum, dass wir frei werden und frei bleiben. Wir werden es Gott überlassen, wie er das jetzt alles zusammenbringt. Aber jeder erkennt in sich selber, denke ich, die Stellen, wo er vielleicht nicht frei ist. Wir haben über die verschiedenen Gedankenfestungen geredet und viele davon, liebe Geschwister, sind leider religiös. Gedankenfestungen limitieren einem. Gedankenfestungen sagen, ich weiß besser als Gott. Oder menschliche Gedankengut ist wichtiger als Gottes Wort. Das ist eine typische religiöse Geist. Typisch. Und es hat mit den verschiedensten Dingen zu tun. Es kann mit der Tauffrage zu tun haben. Es kann mit der Gaben des Heiligen Geistes zu tun haben. Und oi weh, wenn du mal in Zungen redest. Eieieiei, was für ein heißes Eisen in der Gemeinde. Es kann mit allen diesen Dingen zu tun haben. Es kann damit zu tun haben, dass der eine sagt, die Gaben des Geistes, die waren nur für damals. Als die Apostel gestorben sind, sind die auch ausgestorben. Jetzt brauchen wir nicht, jetzt haben wir den Kanon, haben wir das Wort Gottes, wozu brauchen wir denn noch den Heiligen Geist? Ist vielleicht krass ausgedrückt, aber das ist eine typische religiöse Geist. Mein Intellekt reicht, das Wort Gottes zu verstehen und ich mache meine Schlüsse draus, stelle sie in einem theologischen Schrift und das gilt dann für all die, die mir nachfolgen. In meiner Denomination denken wir so, weil der so gesagt hat und so ist es, so bleibt es. Wir haben es so getan, mein Vater hat es so getan, mein Opa hat es so getan und auch seinen Vorväter und so bleibt es in aller Ewigkeit, bis Jesus kommt. So sind wir als Menschen. Also wenn wir über Freiheit reden, dann ist es eine Freiheit in Christus Jesus. Eine Freiheit, sein Wort so zu verstehen, wie es geschrieben steht. Die Freiheit, es auch vielleicht eigenmächtig zu verstehen. Meinst du, dass du das kannst, auch ohne theologische Ausbildung? Meinst du, dass Gott einen Liebesbrief schreiben konnte, die du auch verstehen könntest, ohne theologische Ausbildung? Ist Gott darauf aus, dir so hoch zu bilden, dass du für den anderen nicht mehr verständlich bist? Oder ist er darauf aus, mit dir eine Liebesbeziehung zu haben? Theologie ist nicht falsch und es ist nicht schlecht. Und ich will es nicht schlecht machen. Ich diene bei Derek Prince Ministries. Derek Prince ist für mich eine sehr gute Bibellehrer, sagen wir es so. Also Theologie und Bibelstudium und Lehre und so weiter, da habe ich nichts dagegen. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Aber ich möchte, dass wir etwas tiefer verstehen. Ich möchte, dass wir verstehen, mit was wir konfrontiert werden. Warum brauchen wir Freiheit? Brauchst du Freiheit? Suchst du nach Freiheit? Sehnst du dich nach Freiheit? Ja. Ich brauche dich gar nicht zu fragen. Denn ich lebe lange genug, dass ich das menschliche Charakter so weit kenne, dass wir alle den Verlangen haben nach Freiheit. Wir verstehen es nur nicht. Oft. In Galater 5, ich gehe jetzt ziemlich schnell durch. Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich denke, ich muss das nochmal lesen. Und ich bitte euch, höre mit mehr als nur diese Dinge. Höre mit deinen offenen Herzen. Vater, ich bitte dich, dass du das uns schenkst jetzt. Heiliger Geist, dass du uns dein Wort öffnest auf eine Ebene, der etwas tiefer ist, Vater. Nicht nur unser Intellekt, sondern sprich doch du unseren Geist an. Ich bitte dich in Jesu Namen. Amen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Okay, Tatsache. Ewige Tatsache. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ist das für irgendjemand noch eine Frage? Hat Jesus uns befreit? Ja, ja. Also die Freiheit gehört uns. Das ist unser Erbteil. Das ist ein Teil dieser Reichtümer in den Heiligen, die wir geerbt haben, durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht hat. Also, diese Freiheit hat er kostbar bezahlt. Durch sein Blut, mit seinem eigenen Leben, mit alles, was er hatte, hat alles gegeben, auf das wir die Freiheit haben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Sind viele Sachen offenbart in diese paar Wörter. Erstens mal, es gibt ein Joch, der jemand versucht, uns aufzulegen. Auf der anderen Seite haben wir persönlich die Fähigkeit, das nicht zuzulassen. Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Diese Verse hat Jesus zitiert in Lukas 4 und er hat sie auf sich bezogen. Er hat gesagt, heute sind diese Worte erfüllt in eure Ohren. Dann sagt er, so hat Gott der Vater Jesus gesandt. Das ist ganz klar. Dann sagt er in Johannes 17, als er zu seinem Vater betet, Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. Und dann ein paar Verse weiter. Ich bete nicht nur für meinen Aposteln, mit denen ich jetzt gerade rede, sondern ich bete das auch für jeden, der an mich glauben wird, wegen ihres Wortes. Und da sind wir mit eingeschlossen, okay? Nur, dass du weißt, dass das, was ich jetzt hier lese, uns gilt. Das ist unsere Berufung, genauso wie es Jesu Berufung war, weil er uns gesandt hat, genauso wie sein Vater ihm gesandt hat. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein soll. Und das ist jetzt gerade mein Punkt, dass die Gebundenen frei und ledig sein sollen. Weil das Wortlaut frei und ledig hat eine große Bedeutung. Erstens einmal frei, wir haben die Freiheit, in Christus haben wir die Freiheit. Aber ledig bedeutet nicht alleinstehend, sondern es bedeutet eigenverantwortlich. Es bedeutet, erwachsen zu sein. Es bedeutet, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Aber auch, dass ich die Verantwortung trage für meine Entscheidungen. Und somit hat das Vorhergehende eine tiefere Bedeutung, wenn es sagt, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch auferlegen. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt nicht bei einer Theologie oder bei einer Gemeinde oder bei was eine Gruppe von Menschen denken. Es liegt bei dir. Und ich sage dir, der einzige Maßstab, den du hast, deine Freiheit zu messen, ist eigentlich das Wort Gottes. und deine Beziehung zu Jesus und der Heiligen Geist, der in euch wohnt, ob ihr nun in Zungen betet oder nicht, habt ihr den Heiligen Geist inwendig, weil der ist euch gegeben als Siegel eurer Erlösung. In dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast als deinen Herrn und Heiland, hast du auch seinen Heiligen Geist. Dein Geist erquickt durch seinen Geist, ist diese lebendige Beziehung überhaupt entstanden. Das ist die Wiedergeburt. Frei und ledig. Frei werden, frei bleiben. Lasst euch nicht wieder diesen Joch der Knechtschaft auferlegen. Das ist radikal. Wir sind Menschen, die in eine Gesellschaft sind. Wir sind eingebunden in verschiedene Gruppierungen, verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Gedankenwelten. Das eine taucht mir besser als das andere. Das ist alles okay. Und da will ich nicht irgendwie antworten oder so. Aber die wahre Freiheit ist nicht die Freiheit zu machen oder machen zu können, was ich will unbedingt. Denn meine eigenen Gelüsten, die treiben mich in Richtungen, die nicht immer gut sind. Ist bei dir wahrscheinlich anders, aber bei mir ist es so. Sondern die wahre Freiheit ist, den göttlichen Verstand und die Salbung zu haben, richtige und gesegnete Entscheidungen zu treffen. Eine göttliche Salbung. Eine Salbung, ein Verstand. Vater, schenk ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass sie dich erkennen. Wir brauchen Hilfe, wenn wir richtige Entscheidungen treffen wollen. Und dann sind unsere Entscheidungen richtig zur richtigen Zeit. Ich sage immer, Herr, oder oft bete ich, Vater, hilf mir heute die Entscheidungen zu treffen, die für morgen und übermorgen gelten. Weil der Herr weiß ja das Anfang und das Ende. Und es kann sein, dass ich heute eine gute Entscheidung treffe, aber morgen beißt es mir im Hintern. Morgen stellt es sich heraus, das hätte ich nicht machen sollen. Es war gut für gestern. Aber nur für gestern. Herr, gib mir doch die Weisheit, dass ich Entscheidungen treffe, die auch für morgen gelten. Wir sind so abhängig an Gott. Wir sind so abhängig an seine Führung, an seinen Geist. Sein Heiligen Geist nimmt das von Jesus und gibt es uns. Er offenbart uns Dinge, die zukünftig sind. Und es tut mir leid, ich habe gelernt, das ist kein Schnelllauf, das ist ein Marathon, den wir machen. Und morgen kommt die Zeit, wo ich dann die Kraft brauche, die ich vielleicht heute, worüber ich heute entscheiden muss. Römer 6. Ich lese jetzt eine ganze Menge von der Schrift, das tue ich auch absichtlich, denn Gottes Wort kann das viel besser sagen, als ich es sagen kann. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen? Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seine Begierden keinen Gehorsam. Ich weiß, dass ich jetzt heikle Themen anspreche. Aber lass uns weiter hören zunächst einmal. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Nein, 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 sagt er, es geht um was anderes. Hört doch, öffnet eure Herzen und hört mit offenen Ohren. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knecht seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Wenn du Römer 7 und Römer 8 mitliest. Deswegen müsst ihr eure Bibel lesen einfach. Lese es einfach. Es langt nicht, wenn du 52 Bibelstellen im Jahr hörst. Es langt auch nicht, wenn du täglich die Losungen liest. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Aber die echten Zusammenhänge bekommst du erst, wenn du es liest. Seite 1 bis zum Schluss. Und wenn du am Schluss angelangt bist, dann fang wieder auf Seite 1 an. Lies Römer, lies nicht Römer 5, 12, lies Römer und verstehe, was da in diesem Brief gesagt wird. Auch wenn du es nicht ganz verstehst, lies es halt, denn der Heilige Geist hilft dir dabei, das zu verstehen, was für heute wichtig ist für dich. Das nächste Mal, wo du es liest, kommt mehr raus. Indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Wir sind mit Jesus gekreuzigt, dennoch leben wir. Nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir, denn das Leben, die ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den, der mich liebt, den Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich für mich gab. Wir sind gekreuzigt mit Jesus. Irgendetwas ist geschehen, als wir wiedergeboren wurden. Unsere alte Natur ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Irgendetwas ist anders geworden. Und nun sagt Paulus, wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Knechte der Gerechtigkeit. Das heißt, unser Status hat sich grundlegend verändert. Wir sind nicht mehr verkauft als Sklaven der Sünde. Nun, bedeutet das, dass wir nicht sündigen? Nein. Meine Bibel sagt und deine auch, wer sagt, er sündigt nicht, ist ein Lügner. Tut mir leid, das ist ein ziemlich klarer Fall. Wenn jemand zu dir sagt, oh, ich bin so weit, ich sündige nicht mehr, dann ist er ein Lügner. Er ist einfach ein Lügner. Aber wir leben jetzt in einer Situation, wo wir Menschen sind, die erneuert worden sind durch Gottes Geist. Wir haben einen Stand mit dem Herrn. Wir sitzen zu Rechten des Vaters mit ihm im Himmel. Und doch erarbeiten wir unsere Erlösung mit Furcht und Zittern. In dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, sitzen wir mit ihm zu Rechten des Vaters. Wir sind wiedergeboren, wir regieren, herrschen bereits mit ihm im Himmel. Aber dann haben wir diese Zeitlinie. Unsere Zeit auf Erden. Und der geht erfahrungsgemäß so. Du wärst wieder geboren und alles ist gut. Er antwortet jede Gebet. Du erfährst Wunder über Wunder und dann fällst du auf die Schnauze. da kommt dein Fleisch hervor und du machst irgendeine Dummheit. Und nun, ich sage auch, die meisten von uns, so wie wir sind als Menschen, wir denken sofort an die sexuelle Sünde, an unsere menschlichen Begierden. Das ist der kräftigste Treibkraft in das Leben von einem Menschen. Und normalerweise, die meisten von uns kämpfen dagegen. Und es ist auch gut so, sich irgendwie im Zaum zu halten. Aber wenn ich meine Glieder dem Herrn gebe als Glieder der Gerechtigkeit oder Werkzeuge der Gerechtigkeit, dann hat es mehr zu tun als nur diesen Bereich meines Lebens. Es hat mit meinen Händen zu tun, es hat mit meinen Füßen zu tun, es hat mit meinem Mund zu tun, es hat mit meinen Gedanken zu tun, meinem Gebetsleben zu tun, es hat mit meinem ganzen Sein zu tun. Und wenn du die Werke des Fleisches in Galater 5 liest, dann hat es viel mehr mit Einstellung, mit Neid, mit solchen Dingen und nicht nur mit Hexerei und sexueller Sünde. Also die Sünde ist allumfassend. Die Sünde ist ungehorsam Gott gegenüber. Das ist Sünde. Die Sünde ist, dass wir entscheiden, unsere Glieder dem hinzugeben, der uns verknechten möchte. Und wir haben einen Feind, einen echten, realen Feind. Und er heißt Satan. Er hat einen Namen, er hat eine Persönlichkeit, er ist uns ganz klar beschrieben. Er ist der Vater der Lüge, der ist hinterlistig, der ist böse, der ist ein Mörder, der will zerstören. Und wir haben es gesehen, Jesus ist gekommen, um seine Werke zu zerstören. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir so einen Feind haben. Wir dürfen ihm keine Rechte geben. Und wenn wir das mal tun, sobald wir das realisieren, müssen wir das abschneiden durch unsere Buße, durch unsere Umkehr. Denn er ist treu und gerecht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, uns zu vergeben und uns zu reinigen von allen Ungerechtigkeit. Er macht uns wieder gerecht mit der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, als ob wir nie gesündigt hätten. Wir haben keine zwei Naturen in uns, das ist vielleicht auch eine neue Gedanke, sondern unser alte Wesen ist weg. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist wo? Vergangen. Hängt er rum oder ist er vergangen? Wir können, was wir normalerweise machen, ist, dass wir diese Leiche mit uns schleppen. Wir meinen, oh je, jetzt hat mein Fleisch mich wieder überführt, jetzt bin ich wieder gefangen. Ja, du bist wieder gefangen, aber das hat nichts mit deinem Fleisch zu tun, denn der ist gekreuzigt. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Tiefe Wahrheiten, die man erstmal erfassen muss. Es geht über meinen Verstand hinaus und bestimmt, ja vielleicht nicht über deins, aber über meins. Dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Versuch das mal 20 Mal langsam zu sprechen und lass es mal in dir wirken und schaue, was dabei rauskommt. Die Leiche ist tot. Unsere menschliche Natur ist nicht mehr das maßgebende Kraft in uns. Wenn ich mich ärgere oder wenn du dich ärgerst oder du wirst verletzt oder du wirst beleidigt oder was weiß ich, denk nur dran, wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Bitte, denk nur dran, nimm das bitte mit. Das hilft mir so sehr. Wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Okay, keine. Und was ist mit mir? Ich bin eine neue Kreatur in Christus. Was habe ich jetzt für Werkzeuge, womit ich jetzt hier mit umgehen kann? Okay, was hast du? Vergib. Alle Ärgernis, alle Bitterkeit, lege beiseite. Lass dich nicht gefangen nehmen von diesem Joch der Knechtschaft. Ist Ärgernis, ist Bitterkeit eine Knechtschaft? Ist das eine Joch der Knechtschaft? Oh ja. Oh ja, das hindert alles, das hindert deinen Empfangen vom Herrn, das hindert deinen Verstehen des Wortes Gottes, das hindert alles, wem du nicht vergeben kannst. Wenn du in Markus liest, Glaube, wenn du glaubst, dass das, was du gebetet hast, glaube es und du wirst empfangen. Aber wenn du stehst, vergebt, dass dein Vater im Himmel auch dir vergeben kann. In Matthäus 6, überall siehst du das, vergeb, 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 lass los. Diese Sachen, diese Welt gelten nicht mehr für dich. Uiuiui, die gelten nicht mehr für dich. Kannst du das mal annehmen? Du hast von Gott eine Berufung und eine Fähigkeit, auf eine ganz andere Ebene zu leben. Was macht die Unterschiede aus zwischen dir und deinem Mitmensch? Königreich Gottes ist inwendig, hier, in deinem Herzen. Das Wort Gottes ist geschrieben auf deinem Herzen. Du, ganz natürlich bist du anders. Nicht, weil du es irgendwie auftreiben musst, sondern weil du bist anders. Und nun hast du diesen Vorrecht, dieses Anderssein wirklich auszuschöpfen. Und wenn du das auch als Experiment machst, als eine unmögliche Experiment. Eine war da gestern Nacht und sagt, ich kann nicht vergeben. Ich kann es einfach nicht. Ich habe gesagt, doch, natürlich kannst du. Was ist da, Doktor? Wo ist da das Problem? Schmerz, der Schmerz zu groß, die Unrecht zu groß, zu krass, hat mein Leben ruiniert. Es kann alles Mögliche sein, aber ich empfehle dir, wage es, ein Kind Gottes zu sein, wage es, in die Reichtümer der Heiligen zu wandeln, wage es. Stell doch dein Gott auf die Probe. Ist er Gott oder ist er Gott? Herr, wenn du Gott bist, dann lass ich mir diesen Joch der Knechtschaft nicht auferlegen, sondern ich nehme es ab, ich reiße es nieder, ich komme zu dir in Jesu Namen, ich bitte um Vergebung, dass ich Bitterkeit habe in meinem Herzen. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich nicht vergebe. Ich bitte dich um Vergebung und nun nehme ich in deine Kraft und in deinen Namen, nehme ich diese Gedanken gefangen und sagen, sei gehorsam zu Jesus Christus und jetzt vergebe ich. Ob du es willst oder nicht, ich vergebe dir. Den anderen ist es wahrscheinlich wurscht. Ob du ihm vergibst oder nicht, ihm ist es total egal. Aber für dich ist es maßgeblich. Für dich ist es Leben und Tod. Für dich ist es wichtig. Also vergib und mach dich doch frei von den anderen. Wenn du das nicht tust, dann halten sie dich gefangen. Du lässt es zu, dass sie dich gefangen halten. Tu das doch nicht. Seid frei und bleib frei, denn für Freiheit, zur Freiheit hat Christus dich befreit. Oh, Halleluja. Und ihr wollt jetzt schon gehen, gell? Fazit, warum hat Jesus uns frei gemacht? Warum ist er für uns gestorben und wieder auferstehen? Warum? Damit wir nicht mehr Knechte der Sünde sein müssen. Damit wir von nun an in seine Gerechtigkeit leben können. Ich muss Römer 8,1 zitieren. Lass uns mal aufschlagen. Weil das ist eine wichtige Schlussstrich unter diese ganze Spannung, in der wir leben. Denn wir leben in dieser Spannung. Fleisch gegen den Geist und der Geist gegen den Fleisch. Und die sind, da ist eine Spannung drin. Und besonders, wenn wir uns unter dem Gesetz befinden, wir lassen zu, dass wir so mehr hineinrutschen aus der Gnade in dem, wo wir meinen, wir müssen das und das tun, um Gott zu gefallen. Das beschreibt eigentlich die Situation mit Paulus. Der war vorher frei, lies mal Römer 7, und dann aber ist er wieder in diese Knechtschaft gekommen, hat versucht, sich an das Gesetz wiederzuhalten. Und so kamen diese Spannungen. Und dann sagt er in Römer 8,1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also die Spannungen, in der du lebst, sind Gott wohl bekannt. Aber ich sage dir, seine Gnade ist so viel größer. Das können wir gar nicht erfassen, aber wir können es wissen. Würdest du es bitte mit nach Hause nehmen? Egal wie schlimm du meinst, dass deine Sünde ist, seine Gnade ist größer. Du kannst jederzeit zu ihm kommen und jederzeit deine Sünde bekennen und jederzeit ihm um Vergebung bitten und jederzeit diese Vergebung annehmen. Und es ist wichtig, dass du die Vergebung annimmst. Und dann geh weiter. Denk an diese Zeitlinie bitte. Wenn du schaust, wo du angefangen bist und wo du jetzt bist, dann bist du irgendwo hier oben, nicht hier unten. Okay? Es ist unmöglich, unter die Linie zu fallen. Weil du bist ja gerettet, du bist ja erlöst, du bist ja erkauft durch sein Blut. Aber es kommen immer wieder diese dummen Situationen, wo du auf die Schnauze fällst. Aber ich weiß nicht, ob das eine Ermutigung ist oder eine Demütigung, aber es geht weiter, bis du stirbst. Es tut mir leid. Du wirst nie, man meint ja, du wirst älter, reifer und so weiter, hast dich unter Kontrolle. Vergiss es, so ist es nicht. Du bleibst Mensch, aber du bleibst eine wiedergeborene Mensch. Amen. Also, wie kann ich das sagen? Ohne euch oder mich Schwierigkeiten zu machen. Ich sage nicht, es ist eine Entschuldigung, dass du sündigen kannst. Aber auf der anderen Seite ist es ziemlich garantiert, dass du sündigen wirst. Ich sage dir, versuche beim nächsten Mal, nicht, dass du gegen dich selber kämpfst, sondern versuche dich in Gottes Gnade zu entspannen. Komme zu ihm in Demut, in Ehrlichkeit und sag, Herr, eigentlich, Vater, ich liebe meine Zigaretten. Eigentlich, wenn es um mir geht, Vater, werde ich 40 am Tag rauchen. Vater, eigentlich bin ich nicht so, dass ich sagen würde, ich wollte nicht sündigen. Eigentlich, Vater, wenn ich wirklich ehrlich bin, ich kann mich und will mich gar nicht kontrollieren. Ich will die Leute unter meine Kontrolle haben. Mir tut es gut, wenn ich mich ärgere. Ich finde Kraft durch diese Ärgernis und so. Ich finde meine Stimme und kann so schreien und wirklich den anderen fertig machen. Und das liebe ich, Herr. Okay, können wir so ehrlich sein? Hör doch auf, irgendwie fromm werden zu wollen, sondern sei ehrlich, du bist ein Kind Gottes und Gottes Reich wirkt durch dich, nicht durch deine Frömmigkeit. Frömmigkeit ist entweder echt oder es ist schrecklich. Amen. Wir sind fromm, wir sind untadelig und rein vor ihm. Wir sind es. Wir sind es. Wir waren es gestern, wir sind es heute, wir werden es morgen sein. Er hat schon gesorgt für unsere Sündhaftigkeit und unsere Sünde, unsere Verfehlungen durch das Kreuz. Der hat es bereits bezahlt. Unseres ist zu ihm zu rennen, nicht weg von ihm, weil wir so entmutigt sind von uns selber und von unseren eigenen Schwachheiten. Denn das ist Satans Trick. Er entmutigt uns so sehr, dass wir uns schämen. Wie kann ich vor die Gemeinde stehen? Wie kann ich das? Wie kann ich dir überhaupt mehr dienen? Herr, vergess mich doch, lass mich einfach. Ich pack das nicht. Wie oft fühlen wir uns so? Aber das ist eigentlich ein Trick des Satans, hinterlistig und eine Lüge. Denn er hat uns so geliebt, dass er sein Alles für uns gegeben hat. Und weißt du, was das Wort sagt? Du wirst stehen, weil er macht, dass du stehst. Nicht, weil du es irgendwie geschafft hast, durch deine eigene Kraft, das wirst du nie. Er macht, dass du stehst. Und er hat den Preis bezahlt, nicht wir. Aktive Elemente, damit schließe ich. Die Voraussetzung der Freiheit nur ganz schnell wieder sind zwei negative, zwei positive. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seine Begierden keine Gehorsam. Und denkt bitte an die Dinge, die eher akzeptabel sind für uns. Ärger, Zorn, Neid, Zank, Zwiespalt. Denk doch mal an diese Dinge. Denk nicht nur an deine animalistische Begierden, okay? Wenn ich das so sagen darf. Denk an die Sachen, womit du wirklich kämpfst. Denn nicht jeder kämpft mit seiner sexuellen Sünde, aber wir kämpfen alle mit Neid, mit Ärgernis, mit die blöden Nachbarn oder was weiß ich. Denk an diese Ebene, das ist genauso Sünde, das ist fast schlimmer. Auch gebe nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, besonders denk an deine Zunge, sondern, jetzt auf positive Seite, gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Wir haben über Kriegsführung gesprochen. Ich empfehle auch Dereks Buch Geheimnisse eines Gebetskämpfers, wenn ihr weiter lernen wollt in dieser Hinsicht, in diesem Bereich, dann holt euch was von dem Büchertisch. Das sind gute Materialien dabei. Sind aktive Elemente in beide Richtungen. Einmal auf das Nicht-Tun, lasst nun die Sünde nicht herrschen, gebe nicht die Sünde eure Glieder hin. Und auf der positiven Seite, was wir aktiv, proaktiv tun können, gebt euch selbst Gott hin. Gebt euch selbst Gott hin. Römer 12 ist ein wunderbarer Vers. Legt euren Leibe auf dem Altar, ein wohlgefälliges Opfer für den Herrn. Leg dich auf dem Altar und denk drüber nach. Du legst dich auf dem Altar und du gibst ihm ein Messer. Okay, Vater, mach du mit mir, was du willst. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, das ist das Mindeste, was du tun sollst. Gebt euch Gott hin. Gebt eure Glieder Gott hin. Dein Mund, deine Gedanken, deine Glieder, deine Hände, deine Füße und der Rest noch dazu. Amen. Oh, ich gebe noch so viel. Aber wir müssen nach Hause und kochen und so weiter und so fort. Also, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du uns besucht hast, dass du hier bist mitten unter uns, Herr. Dass du echt bist, Jesus, und dass du uns siehst, genauso wie wir sind. Ich danke dir für deine Macht und deine Kraft, dass du Sünde und Tod und Teufel absolut besiegt hast. Danke für diese Gnade, in der wir leben, Jesus, dass wir immer wieder zu dir hinkommen können, immer wieder dir unsere Sünden bekennen und du vergibst uns mit so einer Selbstverständlichkeit und einer tiefen Liebe und einem Mitempfinden, Jesus, und du reinigst uns von allen Ungerechtigkeit. Ich danke dir, Vater, dass du ihm, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht hast und dass du uns deine Gerechtigkeit in Jesus Christus gegeben hast. Welch ein Wunder, unfassbar groß, Herr. Danke dafür. Und nun, Herr, wollen wir dir uns hingeben. Dir zur Ehre, Vater, wir wollen einfach eine Freude sein für dich. Wir wollen, dass du lächelst, wenn du uns anschaust. Wir wollen, dass du Freude hast an uns. Und Herr, du bist auch nicht beleidigt, wenn wir mal fallen. Du hast so viel Mitgefühl und Verständnis für uns. Aber Herr, lass nicht zu, dass wir lange Zeit von dir fernbleiben. Vater, hilf uns, dass wir wirklich schnell wieder in deine Arme rennen. Herr, und dass wir Wiederherstellung von dir bekommen, Vater. Vergib uns, wo wir schwach sind, Vater. Vergib uns unsere Verfehlungen, so wie wir auch denen vergeben, die gegen uns sündigen. Oh Herr, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Helf uns, dass wir diese Größe erkennen und in diese Größe auch wandeln, Vater. Ich segne meine Geschwister jetzt, Herr. Ich danke dir, dass wir hier versammelt sein dürften. Dass du mir auch den Vorrecht gegeben hast, ihnen irgendetwas von dir weiterzugeben. Und nun segne sie, Vater. Fülle sie neu mit deinem Heiligen Geist. Fülle sie mit der Kraft des Herrn und die Fähigkeit, dein Reich auf eine verbreitete Art und Weise zu sehen und zu erkennen, dass sie ihre Autorität in dir erkennen und ausüben dort, wo du sie hingestellt hast. In Jesu Namen. Amen.